Ja, guten Tag. Das funktioniert jetzt, glaube ich, nicht. Doch, es funktioniert. Sehr schön. Also, heute ist wieder Def Radio. Es sind Tobi und David da. Tobi, sag mal Hallo.
Hallo.
Tobi sagt Hallo. Ja, wir wollten heute eigentlich ein bisschen über den 25C3 berichten, aber irgendwie keiner ist da, der Ahnung hat. Ich habe vielleicht 3 Videos angeguckt und die Ahnung haben oder vielleicht zumindest mal da waren, die sind krank, haben keine Zeit, Lust, irgendwelche anderen Ausreden, je nach Wahl einsetzen einfach. Gut, Tobi erzählt deswegen ein bisschen was über das Urheberrecht und eben wie das angefangen hat, wie das jetzt ist. So die Sachen schätze ich mal. Und Tobi, bitte.
Hallo, ja, als ich angefangen habe, mich mal auf dieses Thema vorzubereiten, da ja, hatte ich eigentlich so eine Art Vortragsreihe, Radioreihe oder was weiß ich im Sinne, so verschiedene Arten, was weiß ich, was alles so mit Informatik und Gesellschaft in Zusammenhang steht. Und da gehörten dann solche Sachen wie Datenschutz oder Meinungsfreiheit dazu und dann natürlich irgendwann mal auch geistiges Eigentum. Und nur so, dass wir mal so ungefähr abgesprochen haben, wie sich das Ganze so einordnet. Ich habe ja hier auch schon mal, was weiß ich, über Datenschutz oder über Meinungsfreiheit mal erzählt und vielleicht setzen wir diesen Rahmen ja vielleicht irgendwann mal auch fort. Als ich dann mich mit geistigem Eigentum mal auseinandersetzte, da dachte ich, so schlimm kann das ganze Thema ja nicht sein. Da wird vielleicht Urheberrecht und irgendwo Patentrecht mit drinne sein und habe dann mal ein bisschen recherchiert und siehe da festgestellt, dass das ein ganzes Sammelsurium lauter Recht und Gesetzvorschriften im Prinzip ist, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, alle ineinander übergehen, alle irgendwie Kraut wie Rüben was miteinander sagen. Da haben wir solche Sachen wie ja einmal natürlich das Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild, sogenannte Geschmacksmuster, das sind so Designs und Modelle. Natürlich die Patentrechte, Gebrauchsmutter, Sortenschutz, Halbleiterschutz, Marken.
Halbleiterschutz.
Ja, frag mich nicht. Geografische Herkunftsangaben, Namensrecht, Geschäftsgeheimnisse, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz. Also es ist ein Sammelsurium, was da alles irgendwie insbesondere ineinander übergibt, Schnittmengen hat. Und es ist kaum überschaubar. Insofern könnten wir ja auch gleich sagen wieder, wir lassen es, aber ich will mal versuchen, ein bisschen drauf einzugehen. Das Urheberrecht in dem Sinne will eigentlich den Schutz eines Werkes für seinen Urheber bieten. Oder zumindest das soll es in dem Sinne eigentlich bewerkstelligen. Dieser Schutz berücksichtigt aber im Wesentlichen mal wirtschaftliche Interessen und die Ideale eines Urhebers am Werk. Aber es gibt dabei ein paar gewisse Einschränkungen, also mit denen das wieder mal ein bisschen zurückgenommen wird. Dazu gehört zum Beispiel das Recht, Zitate bringen zu können in irgendwelchen Arbeiten und ein gewisses Recht auf eine Privatkopie. Ja, wobei das auch schon wieder so ein bisschen ausgehöhlt wird in dem Sinne. Was wird eigentlich geschützt beim Urheberrecht? Das sind solche Sachen, ja, sogenannte geistige oder künstlerische Leistungen. Das könnten zum Beispiel sein, einfach Texte, Theater inszenieren, Fotografien, Filme, Rundfunksendungen. Oh Gott. Was wir hier machen, ist in dem Sinne geschützt.
Ja, natürlich, das ist ja unser geistiges Eigentum. Oh Gott.
Und damit gehen wir so einfach so nachlässig um, dass wir es veröffentlichen. Musik und Tonaufnahmen, Gemälde, Kompositionen. Ein sogenannter urheberrechtlicher Schutz entsteht überhaupt mal, wenn eine gewisse geistige oder künstlerische Leistung dabei eine angemessene Schöpfungshöhe aufweist. Also mit anderen Worten, wenn jemand, der irgendetwas macht, auch wirklich kreativ genug ist, oder dieses, was er gemacht hat, einen gewissen kreativen Eigenanteil beinhaltet.
Ja, Kreise malen und dann zum Patentamt gehen und sagen, ja, das möchte ich jetzt patentieren lassen.
Vorsicht, Vorsicht,
Patent. Im gewissen
Patentrecht ist was ganz anderes.
Oder, ja.
Das, also das ist im Prinzip so der Schutz der einer Schutz Idee.
Ja.
In dem Sinne, wenn du ein Patent anmeldest, dann lässt du dir eine bestimmte Idee schützen. Das geht auch nur auf eine bestimmte Zeit. Und andere Leute dürfen entweder nach dieser Idee nicht vorgehen, also nichts, was dieser Idee folgt, bauen oder Programm schreiben oder sowas. Bis dieser Patentschutz wieder expired. Es sei denn, er würde jetzt bei dir eine Lizenz nehmen. Das ist mehr oder weniger Patentschutz. Während Urheberrecht, also den musst du vor allem auch anmelden, während Urheberrecht, das hast du in dem Sinne so einfach.
Ja.
Also du schreibst irgendwas oder machst irgendeine Aufnahme und dergleichen und damit ist das dein Werk und ist insofern erstmal für dich geschützt. Darauf hast du ein gewisses Urheberrecht. Was das nun bedeutet, das heißt letztendlich, dass du die freie Entscheidung darüber hast, was mit diesem Werk geschehen soll. Zum Beispiel, ob du es jetzt einfach freigibst oder ob du es nur auf bestimmten Aufführungen haben möchtest, ob du es an jemanden verkaufst und welche Rechte der dann damit haben kann, aber du kannst ihm zum Beispiel nicht alle deine Rechte übertragen. Nee, zum Beispiel gerade dieses Entscheidungsrecht, was damit passieren soll, das kannst du nicht übertragen. Das behältst du. Aber das ist auch jetzt wieder ein gewisser feiner Unterschied, je nach den nationalen Urheberrechten.
Mhm. Okay.
Ja, dann sagen wir mal was in dem Sinne. Wo kommt das Ganze mehr oder weniger her? Oder sollen wir erst noch mal eine kleine Pause machen?
Machen wir doch noch mal ein bisschen Musik. Oh. Ui, das sieht irgendwie aus, als hätten wir da viel schon letztes Mal gehabt.
Nein, haben wir eigentlich gar nicht, okay. In dem Sinne. Also probieren wir mal in dem Sinne.
Einfach mal was aus.
Mach einfach mal.
Okay.
Ja. Hier noch einmal Def Radio. Heutiges Thema ist ein bisschen
trocken.
Danke, ein bisschen was über das Urheberrecht. Sei doch nicht mal so destruktiv.
Es war nicht destruktiv, es war nicht unbedingt kooperativ.
Naja.
Es ist halt trocken.
Ja, das stimmt natürlich, das stimmt.
Außer man ist selber Urheberrechtsverletzer, dann macht es vielleicht sogar... Nein, egal.
Okay, also wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, greift doch in die Szene ein, verletzt ein bisschen das Urheberrecht, dann wird das alles viel interessanter. Na, toll, wenn ich jetzt wieder zitiert werde daraufhin. Also, jetzt ist vielleicht mal die Frage, wo kommt das Ganze wieder her, wenn wir uns das mal anschauen? Und tatsächlich gehen wir mal zurück in die Antike, da kannte man eigentlich so etwas wie das Recht am geistigen Werk als solches noch gar nicht. Es gab in dem Sinne nur Gesetze, was weiß ich, die irgendwelche Sachen in dem Sinne schützten. Also wenn ich ein Bild klaue, dann nehme ich ja eine Sache weg, dann handelt es sich in dem Sinne um einen Diebstahl. Aber das Bild jetzt abzumalen und das Motiv jetzt zu verwenden, wäre in dem Sinne natürlich kein Diebstahl nach dieser Auffassung. Dasselbe gilt natürlich für Bücher. Ein Buch darf nicht gestohlen werden, aber abgeschrieben sehr wohl. Und insofern war es auch mehr oder weniger der Normalfall, dass Künstler aufeinander voneinander abguckten, ein und denselben Stoff im Prinzip nochmal weiter bearbeiteten. Das gehörte in dem Sinne, könnte man sagen, auch zum Kulturgut. In dem Sinne, viele unserer heutigen Volkslieder oder die sind eigentlich genau solch einen Werdegang durchgegangen. Also wir hätten sie in dem Sinne nicht, wenn da nicht so und so viel, so ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Künstler über die Jahrzehnte, Jahrhunderte im Prinzip immer nochmal wieder ein bisschen weitergemacht haben. Heute sehen wir sowas Ähnliches tatsächlich auch, was das zwar unter einer ganz anderen Rechtslage, aber zum Beispiel immer wieder in irgendwelchen Musikstücken, andere Musikstücke mittlerweile zitiert werden, sei es durch Samples oder sowas.
Das heißt, sich dann zitieren.
Ja, im Grunde ist das ja sowas.
Ja, man gibt halt die Quelle nicht unbedingt an.
Ja, dafür zahlt man dem eine gewisse Lizenz dafür.
Aber das kommt später.
Das kommt dann später. Ja, ebenfalls, wenn wir gerade bei Zitieren sind, die Zitierzeiten in den damaligen Zeiten war ja sehr viel lockerer eigentlich als heute. Man gab in dem Sinne seine Quelle nicht wirklich an. Ein Künstler bemaß sich eigentlich mehr durch seine handwerklichen Fähigkeiten, als dass er jetzt etwas besonders Originelles schafft. Der Begriff Plagiat geht eigentlich auf eine der ältesten Urheberrechtsverletzungen zurück. Damals hat ein römischer Dichter namens Marcus Valerius Martialis seine Epigramme mit freigelassenen Sklaven verglichen, und der bezichtete einen gewissen Fidentinus, so hieß der, dass der seine Gedichte fälschlich als eigene ausgegeben hätte. Also insofern bezeichnet er ihn als Menschenräuber, und das heißt auf Latinus Plagiarius. Und von daher haben wir überhaupt mal diesen Begriff. Und ja, später dann mit der Erfindung des Buchdrucks wurde es schließlich einfacher, dass man Kopien von einem Werk in großen Mengen herstellen konnte. Und man hat jetzt in dem Sinne immer noch kein Urheberrecht als Autor gehabt. Also man musste eigentlich erstmal froh sein als Autor, wenn überhaupt das Werk nicht nur gedruckt wurde, sondern der Drucker auch noch etwas für das Manuskript gezahlt hat. Ja, dann ging es mehr oder weniger man konnte im Prinzip als dem Nachdruckunwesen, das sich damals ergeben hat, entgegentreten, als dass man mehr oder mehr an die Obrigkeit herangetreten ist und da im Prinzip mal diesen Nachdruck zumindest mal für eine bestimmte Zeit verbieten ließ. Dann konnte man im Prinzip irgendwelche Sonderrechte, sogenannte Privilegien, erhalten, im Prinzip, dass nur man selber das im Prinzip durfte. Und interessant ist vielleicht, dass ich glaube, mit zum Beispiel Albrecht Dürer später mal, was weiß ich, als besonderer Künstler in dem Sinne besondere solche besonderen Privilegien in dem Sinne für sein Werk eingerichtet wurde. Ich würde sagen, wir machen gerade noch mal wieder Musik.
Okay, gern. Und bis gleich. Yes.
Gut, hier ist wieder Def Radio. Heutiges Thema Urheberrecht. Wenn wir mal schauen, wie das ist mit Übertragbarkeit des Urheberrechts. Also ich habe einen Urheberinhaber, das ist normalerweise der Autor. Dann kann der, ist jetzt die Frage, kann der das im Prinzip an irgendeine andere Person oder irgendeine andere Organisation seine Rechte übertragen? Das geht, das ist erstmal in unterschiedlichen Ländern schon wieder unterschiedlich geregelt. In Deutschland gilt das Urheberrecht dabei erstmal als absolutes Recht und ist in dem Sinne erstmal nicht übertragbar. Es kann allenfalls vererbt werden. Wenn in irgendwelchen Verträgen irgendwelche anderen Klauseln stehen, dann sind diese eigentlich erstmal nichtig. Übertragbar sind eher Nutzungsrechte bzw. gewerbliche Schutzrechte. In Österreich zum Beispiel, ich glaube in der Schweiz ist es ganz ähnlich, wird zwischen Urheberpersönlichkeitsrechten und sogenannten Verwertungsrechten unterschieden. Und dabei sind diese, das Ganze in dem Sinne unter Lebenden ebenfalls nicht übertragbar, also wieder nur vererbbar, aber man kann vertraglich auch wieder so über seine Rechte verfügen, dass man Werknutzungsrechte oder Werknutzungsbewilligungen einräumen kann. In den Niederlanden ist wieder ganz anders. Da gehört das Urheberrecht allgemein zu den Vermögensrechten und da darf man mehr oder weniger alles in Verträgen irgendwo in Teilen oder auch als Ganzes im Prinzip übertragen. Ja, dann, wenn wir jetzt mal etwas mehr aufs deutsche Urheberrecht eingehen, das ist mehr oder weniger hauptsächlich im Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 65 geregelt und steht irgendwie in Verbindung mit Wahrnehmungsgesetz, Verlagsgesetz, gewerblichem Rechtsschutz und zum Beispiel mit dem gewerblichen Rechtsschutz eher nicht oder was weiß ich. Es ist im Wesentlichen ein Privatrecht. Ja, ja, du wolltest da doch auch noch was dazu sagen.
Privatrecht? Was? Ich? Hä? Wo? Warum?
Ja, warum? Warum? Das geht uns alle an.
Das geht uns alle an. Privatrecht ist toll. Ich habe keine Ahnung. Was möchtest du denn, dass ich das so sage?
Ach,
was glaubst du, wo ich Ahnung habe?
Vielleicht sagen wir erstmal nochmal, was sind denn jetzt in dem Sinne eigentlich diese angesprochenen Sachen, wie zum Beispiel das eigentliche Verwertungsrecht zum Beispiel. Das Verwertungsrecht bedeutet, dass ein Urheber das ausschließliche Recht der Verwertung hat. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt irgendwo, wo Eintritte verlangt werden, Verkaufserlöse und sowas gemacht sind und dass der Urheber auch an einer erneuten Verwertung beteiligt sein soll. Das heißt, wenn ein Bild wiederverkauft wird, soll zum Beispiel ein Künstler ein gewisses Recht haben, dass er im Prinzip wieder etwas dafür kriegen. Das nennt man dann teilweise auch wieder das Folgerecht, insbesondere bei den bildenden Künsten. Das ist dann auch wieder etwas komplizierter geregelt, dass dann so und so viel, also je nachdem, wie viel ein Bild zum Beispiel bei einer Auktion einbringt in dem Sinne, wird dann im Prinzip gestaffelt, wie viel Prozent der Autor in dem Sinne dann davon kriegen soll. Das kann manchmal ganz insofern günstig sein für einen Autor auch, dass er mal ein bisschen, dass das Bild ein bisschen billiger verkauft wird, weil er dann möglicherweise noch in einem etwas günstigeren Slot fällt und etwas höhere Prozentzahl kriegt. Ja, was lässt sich sonst sagen? ja, sowas interessant ist auch sowas wie das Zugangsrecht. Also ein Urheber kann von einem Besitzer fordern, dass er ihm Zugang zu seinem Werk gewährt, soweit dies dann zur Herstellung weiterer seiner Werke notwendig ist. Zumindest wiederum, wenn der gegenwärtige Besitzer, wenn das ihm irgendwie zumutbar wäre. Das ist alles ein bisschen wischiwaschi, aber...
Ist das dann nur bei Kunst oder ist das generell bei allen Formen von Urheberrechten?
Ja, das ist jetzt wieder so die Frage. Also bei Kunst, insbesondere zum Beispiel, wenn wir jetzt von sowas reden wie Druckplatten, für Drucke oder was weiß ich, da gibt es ja auch so eine gewisse Notwendigkeit, dass er dann vielleicht einen Zugang bekäme, wenn er das für irgendwas wieder bräuchte. Mhm. Beim ja, sowas wie ich habe ein digitales Kunstwerk in dem Sinne geschaffen, gibt es vielleicht diese Notwendigkeit nicht in dem Sinne so zwingend, als dass ich ja selbst noch eine Originalkopie haben könnte oder sowas. Bei Musik könnte es bedeuten vielleicht, dass ich zu den Urbändern noch Zugriff haben müsste oder könnte, wenn diese noch existieren. Also das lässt sich wahrscheinlich durchaus auf andere Sachen übertragen. Ja.
Gut, folgerecht. Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wer ist jetzt eigentlich in dem Sinne der Rechtsinhaber? Aber wie gesagt, wir haben die ganze Zeit vom Urheber geredet. Das ist der eigentliche Schöpfer des Werks. Das kann in dem Sinne nur eine natürliche Person sein, das kann nicht in dem Sinne eine juristische Person und sehr interessanterweise kann es auch nach der Rechtsprechung kein Tier sein. Mhm. Man denke da an gewisse
malende Schimpansen
oder Elefanten. Das haben wir alle schon gehabt und diese haben tatsächlich kein Recht an ihrem eigenen Kunstwerk. Mhm. Und entsprechend ist das, da es auch keiner juristischen Person gehören kann, also nicht dem Zoo in dem Sinne, wahrscheinlich dann gleich dann Public Domain oder sowas.
Das heißt, irgendwo läuft jetzt wahrscheinlich gerade wieder ein Tierschützer amok, der für mehr Rechte für Tiere plädiert.
Was in diesem Fall durchaus eine interessante Frage wäre.
Das hört sich lustig an. Gut.
Ja, dann geht's natürlich weiter. Es gibt andere Fälle, bei denen ist das ein bisschen kompliziert. Man denke nur mal so an einen Film, denken wir mal an einen Kinofilm, an dem halt viele Urheber beteiligt sind. Also direkt zu nennen wäre natürlich die einzelnen, also erstmal der Buchautor, der Regisseur, dann die verschiedenen Schauspieler, dann natürlich der die Filmmusik geschrieben hat, dann natürlich eventuell auch der Produzent, der so und so viel Einfluss genommen hat. Und jetzt kommt es halt drauf an, irgendwie sind die alle da mit drin involviert und irgendwie haben die alle einen gewissen Anteil. Und jetzt kommt es drauf an, wie viel kreativen Einfluss die jeweils hatten. Also vielleicht hat der Kabeljunge, der, obwohl er beteiligt war, dann eben doch nicht mehr so viel kreativen Einfluss auf das Gesamtwerk gehabt. Insofern ist das teilweise sehr, sehr schwierig nachher, wie man da dann die Abgrenzungen...
Zumindest in Deutschland,
aber das ist, glaube ich, so auch international.
Vielleicht kommen deswegen nicht so viele gute Filme aus Deutschland, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie die Rechte vergeben sollen.
Danke auch. ja, dann gibt es wieder so seltsame Klauseln wie bei Werken, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffen werden. Da stehen erstmal dem Arbeitnehmer die Nutzungsrechte zu, aber andererseits gibt es dann schon wieder in der Literatur explizit genannte Ausnahmen, wie gerade für Schreiben von Computerprogramme. Da ist nach § 69b Urheberrechtsgerecht Das ist da dann explizit im Prinzip ausgeschlossen. Also die normalen Arbeitnehmer, ausgenommen von den Computerprogrammautoren, die müssten jetzt eigentlich arbeitsverträglich erst dem Arbeitgeber ihr Urheberrecht übertragen, soweit das, wie gesagt, überhaupt geht. Und interessanterweise, es steht dann wiederum in allen möglichen Arbeitsverträgen, Arbeitnehmer-, Arbeitgeberverträgen, dass das halt per Default so geregelt sein soll. Also zum Beispiel, wenn ich was schreibe, während ich Student bin oder Angestellter in der Uni, dann geht das sehr schnell irgendwie in den Besitz der Uni über, und zumindest möchte sie dann irgendwo das Urheberrecht möglichst für sich beanspruchen. Wie gesagt, wir haben gerade gehört, dass das gar nicht so trivial ist, ob sie das nur eigentlich darf oder nicht.
Wobei es ja normalerweise im Rahmen von den Veranstaltungen passiert, die dann von der Uni eben eingeleitet werden, zumindest. Von dem her, wenn man selber an den Computern der Uni irgendwas schreibt und das dann für sich benutzt, wird es wahrscheinlich einem gehören, aber im Rahmen einer Veranstaltung der Uni wahrscheinlich eher.
Ja, da sei mal vorsichtig. Also rein theoretisch wäre in dem Moment, wenn du das auf den Rechnern der Uni schreibst, dann ist eigentlich das auch bereits schon so das kritische Merkmal, dass das eigentlich dann auf ihren Systemen entstanden ist und damit sie dann auch schon gewisse Rechte dran haben. Mhm. Also da muss man eigentlich, wenn man es streng nehmen würde, aufpassen.
Das heißt, ich darf wahrscheinlich gerade mal mit dem Notebook in der Uni sitzen und dann ist es auch schon gefährlich.
Das müsste fast noch gehen, weil du dann nichts weiter als das WLAN und den Strom benutzt. Aber in der Praxis gibt es da natürlich niemals Streitigkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel irgendetwas Privates in dem Sinne an den Computern machst.
Darf man ja gar nicht.
Das ist das andere Problem, ob man das dann darf, laut Benutzerordnung oder laut Arbeitsvertrag in dem Sinne, dass man den Computer privat nutzen darf. Aber dann, inwieweit da wirklich in der Praxis dagegen vorgegangen wird, normalerweise natürlich nicht. Normalerweise läuft das alles auf eine Art, wenn das nicht absolut übertrieben wird, dass man jetzt die Rechner nur noch privat nutzt, zum Beispiel in der Uni, und gar nichts mehr arbeitet oder so, dann wird das in dem Sinne normalerweise keine Folgen haben. Aber dann haben wir es natürlich wieder wie bei jedem Arbeitgeber, wenn du keinerlei produktive Arbeit leistest oder dergleichen, dann steigt er dir aus ganz anderen Gründen irgendwann mal auf den Kopf.
Ja, gut.
Was gibt's denn sonst da gerade zu sagen?
Warum es denn das Urheberrecht gibt, haben wir ja, glaube ich, schon geklärt. Ne? Schutzgegenstand.
Ein Schutzgegenstand des Urheberrechts sprichst du an. Das sind in dem Sinne, also laut deutschem Urheberrecht zumindest mal, Werke der Literatur, der Wissenschaft, der Musik, der Kunst. Die werden irgendwo im Urheberrechtsgesetz auch aufgezählt, aber diese Aufzählung ist nicht abschließend. Also das heißt, wenn es da weitere Arten gibt oder was, dann kann man die da durchaus weiter hinzufügen.
Wird dann aber erst vor Gericht entschieden, ob das dann wirklich da dazugehört.
Wenn es so richtige Zweifelsfälle gibt, wahrscheinlich. Was diesen Werken zumindest mal gemeinsam sein muss, ist, dass sie eine gewisse sinnliche Wahrnehmung haben müssen in dem Sinne. Das kann, also das schließt zumindest mit aus, dass sie auch mit Hilfe von technischen Mitteln vielleicht erst sinnlich wahrgenommen gemacht werden. Also man denke jetzt an einen Film, Celluloid, macht nicht so einen großen Eindruck, wenn ich es mir nur so angucke, aber im Kino dann sehr wohl. Oder die MP3, die du auf dem Stick hast, macht auch ohne technische Hilfsmittel noch nicht sehr viel Sinn. Dann, ja, bei dem Inhalt eines Werks hängt es dann maßgeblich davon ab, ob ja, sagen wir mal, wissenschaftliches, künstlerisches oder ein sonstiges Allgemeingut dabei ja, vorgetragen wird in dem Sinne. Oder ob man, ob dieser Inhalt im Wesentlichen auf die eigentliche Kreativität des Autors zurückgeht. Also zitiert er mehr oder hat er jetzt selber irgendwas vollbracht in dem Sinne?
Das heißt einfach nur eine Arbeit, die einfach nur alle möglichen anderen Werke zitiert und dadurch irgendeine Schlussfolgerung zieht, ist so nicht schützenswert?
Na, da haben wir jetzt zwei Dinge drin. Einmal bedeutet diese Zitierreihe natürlich auch eine gewisse Art von Zitate-Sammlung. Das heißt, die Auswahl ist einmal da. Und zum anderen haben wir sowas wie die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird. Also diese Schlussfolgerung selbst könnte schützenswert sein, aber zum Beispiel nicht die Zitate selbst.
Aber die Zitatauswahl.
Die Zitatauswahl, wenn sie jetzt irgendwas Besonderes bedeutet, vielleicht, aber da kommt es jetzt wieder auf diesen kreativen Anteil in dem Sinne an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache mein Werk, ziele mit meinem Werk nur darauf hin, jetzt ja, sagen wir mal, besonders schöne Bilder aus dem Internet, was weiß ich, zusammenzustellen in dem Sinne, dann wäre der einzige kreative Aspekt da drin, dass ich jetzt die Auswahl dort zusammengestellt habe. Und dann muss ich schon sehr gut argumentieren, warum das jetzt schützenswert gewesen ist. Also
schwierig.
Es ist in jedem Fall dann nicht sehr viel, was da war, aber vielleicht reicht es. Je nachdem, wie es kommt auch wieder sehr auf den Kontext wohl an.
Schön.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal wieder, machen ein wenig Musik.
Obwohl, mach doch noch kurz das Urheberrecht fertig und danach erzähl mal ein bisschen was über die GEMA.
Na gut, ich wollte ja gerade ein bisschen hier jetzt ein bisschen abkürzen.
Also gut, dann lass mal. Dann noch Musik?
Ach je, jetzt sei nicht so desinteressiert. Okay, machen wir ein bisschen Musik. Und ja, dann bis gleich. Ja, wir sind dann hier wieder mit Def Radio. Heutiges Thema Urheberrechte. Und wir wollten jetzt ein bisschen was erzählen über die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Die GEMA ist in dem Sinne eine Verwertungsgesellschaft, die jetzt, diese Vervielfältigungsrechte von Komponisten, Textdichtern, Verlegern vertritt. In anderen Ländern gibt es ähnliche Organisationen. In der Schweiz ist das zum Beispiel die Suissa und in Österreich unter anderem eine Organisation namens AKM. Und ja, das geht dann mehr oder weniger ungefähr so, dass man da wie in einem Verein Mitglied werden kann in dieser Gesellschaft. Und diese Mitgliedschaft ist dabei notwendigerweise freiwillig, denn ja, was weiß ich, die Urheberrechte des einzelnen Autors, des einzelnen Künstlers sind ja per Definition erst einmal seine eigenen. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein Künstler nur deswegen, weil er etwas geschaffen hat, automatisch über die GEMA verwaltet wird. Also er muss schon freiwillig und aktiv diesem Club, will ich das mal nennen, beitreten. Und dann dann kümmert sich im Prinzip die GEMA darum, dass sie diese Verwertungsrechte für den jeweiligen Künstler eintreibt. Ich will mal so sagen, die GEMA wird gerade in Chaos Computer Club Kreisen manchmal so ein bisschen, ja, was weiß ich, wie sage ich das jetzt?
Unverfänglich.
Sagen wir mal, unter den Leuten, die gerade sich was kopieren wollen oder was weiß ich, steht sie vielleicht nicht immer so hoch im Kurs oder so. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, man hat hier mal ein pauschales Verwertungssystem, ein weit flächendeckendes Verwertungssystem, das in dem Sinne tatsächlich so funktioniert, dass man nicht mehr ja, was weiß ich, immer mit dem Künstler selbst oder dem Autor selbst verhandeln muss, dass man ihm etwas bezahlt, sondern dass das im Prinzip so quasi zentral geregelt wird. Mhm. Dass sich da irgendeine Organisation einfach mal um die gesamte Verwaltung dort kümmert.
Wenn jetzt der Autor von dem irgendwas, wahrscheinlich Musik war das,
zum Beispiel,
dann eben der GEMA Rechte, übergibt der die Rechte der GEMA, tritt der die ab oder erlaubt er der GEMA einfach für diese Rechte, ja, ihn zu repräsentieren?
Man könnte das so ausdrücken, er beauftragt die GEMA mit seiner Mitgliedschaft, dass sie sich darum kümmern, dass er für seine Werke im Prinzip die entsprechenden Vergütungen kriegt. Die werden dann quasi so bei den verschiedenen, ja, zum Beispiel bei irgendwelchen Händlern, bei irgendwelchen Verkäufern im Prinzip quasi eingetrieben. Aber auch zum Beispiel in Radiosendern, wo auch immer im Prinzip diese Stücke gespielt werden, bei Aufführungen, in Gastwirtschaften, wenn sie gespielt werden. Die haben alle eine gewisse, teils pauschale, teils direkte Abgabe für diese Stücke zu zahlen. Und die GEMA errechnet in dem Sinne, welche Anteile jetzt die, wie viel häufig im Prinzip die Stücke des jeweiligen Autors zum Beispiel gespielt wurden. Und entsprechend kriegt der dann so und so viel pro gespieltem Lied in dem Sinne und was weiß ich dann rüber überwiesen in dem Sinne.
Also ich habe es mal mitbekommen im Einzelhandel, dass ja, da so hieß, ja, hallo, wir sind von der GEMA, wir sehen, ihr lasst hier Musik laufen, das ist nicht schön, wir wollen da Geld für und weil wir da Geld für wollen, müsst ihr auch noch gleich eine Liste abgeben, je nachdem, wie groß ihr seid und was ihr dann da so eben so abgespielt habt, wollen wir dann wissen. Und dann haben die sich wieder verabschiedet, später kam dann irgendwie so, ja, der Nachricht, man soll jetzt da den Vertrag unterschreiben und dann bitteschön zahlen. Und das fanden wir halt irgendwie nicht so lustig, weil halt, ja, es lief halt hauptsächlich irgendwelche GEMA-freie Musik. Gerade deswegen, und da kam dann halt die GEMA und hat gesagt, ja, das wollen wir hier nicht, das ist ja nicht gut so.
Na, da muss man ein bisschen hier mal intervenieren. Also es ist tatsächlich so, die GEMA geht in die Geschäfte oder in die Kneipen und guckt mal, wird da irgendwas gespielt. Genauso überprüft die GEMA in dem Sinne Radiosender, was die so für Musik spielen in dem Sinne. Und die Idee ist jetzt, man als Geschäft, als Radiosender gibt man denen quasi eine Liste der Stücke, die gespielt wurden. Und darüber machen die dann eine Statistik, was ist wie häufig gespielt worden. Damit schlüsseln die das nachher dann auf die einzelnen Autoren und wie gesagt verrechnen dann im Prinzip, was der zu kriegen hat. Dabei geht die GEMA sehr gerne davon aus, dass wenn irgendetwas gespielt wird, dass automatisch irgendetwas ist, das auch angemeldet ist bei der GEMA, also bei dem der Autor, der Urheber sich tatsächlich bei der GEMA angemeldet hat. Das nennt man dann die GEMA-Vermutung. Das heißt, letztendlich so etwas wie, wie soll ich das sagen? Das heißt letztendlich so etwas wie die Beweispflicht ist pauschal mehr oder weniger auf Seiten dessen, der irgendwelche Musik spielt. Der muss nachweisen, dass die Stücken, die er da spielt, nicht unter GEMA-Verwertung stehen.
Ah, das hört sich an wie die Unschuldsvermutung in der heutigen Internetrechtsprechung.
So ungefähr, so gerade umgedreht, ja.
Ja, interessant. Die GEMA hört sich sehr böse an. Die sollen ja auch
arg
viel Geld wollen von irgendwelchen Sachen, mit denen man irgendwie potenziell schon irgendwas anhören könnte.
Sagen wir mal,
die GEZ kann auch sein, da habe ich vertan.
Das ist, glaube ich, dann die GEZ oder was weiß ich. Das ist nachher die Rundfunkgebühren.
Genau. Alles, mit dem man möglicherweise Fernsehen schauen kann, macht dann die
GEZ. Ja, das ist GEZ. Die GEMA geht dann zum Beispiel zu solchen Firmen oder Geschäften, Radiosendern, zu denen geht sie mehr oder weniger auch mit einer Pauschale. Das heißt, man zahlt so mehr oder weniger eine bestimmte Pauschale im Jahr.
Das hört sich gerecht für die Künstler an.
Nein, das wird dann nachher umgesetzt. Also dann gucken die praktisch über das, was gespielt wurde, oder versuchen es rauszufinden, was gespielt wurde, und setzen es dann, verteilen diese Pauschale nachher dann auf die Künstler quasi. Während wenn ich im Geschäft jetzt meine Schallplatte oder meine CD kaufe, dann geht's in dem Sinne, dann kriege ich es dann über die Verkaufszahlen. Aber wie gesagt, es läuft meistens nachher über irgendwelche Pauschalen, die nachher umgelegt werden. Wie das Ganze nachher umgelegt wird, es geht häufig nach einem gewissen Punktesystem. GEMA selbst unterscheidet da zum einen mal zwischen U-Musik und E-Musik, und dann zum Beispiel so ein einzelnes Lied aus der Popmusik hat normalerweise sowas wie 12 Punkte in dem Sinne. Vielleicht auch noch je nach Minutenanzahl oder sowas. Und zum Beispiel ein Stück, das mit einem großen Orchester gespielt wurde, das mehr als 60 Minuten Dauer hat, das kann dann bis zu 1200 Punkte haben, und so kriegen dann quasi die einzelnen Stücke zum Beispiel auch unterschiedliche Gewichte. Je nachdem, man könnte jetzt sagen, wie teuer sie quasi in der Herstellung waren. Also so ein ganzes Orchester ist möglicherweise doch etwas teurer in der Produktion, als wenn ich jetzt 5 Mann in einer Band habe.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Popmusikstück mit einem Orchester im Hintergrund hinterlege, dann könnte es teuer werden für die GEMA. Lässt sich ja mit Computer alles machen.
Ja, ach, jetzt lässt sich jetzt mit Computer machen. Damit kommst du dann schon wieder, dann habe ich jetzt wieder einen Mann in dem Sinne mit einem Synthesizer. Wie sie es genau aufschlüsseln, wie sie genau da drauf kommen, das weiß ich in dem Sinne nicht. Ist meiner Meinung nach auch ein bisschen problematisch, gerade zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen U- und E-Musik, die ist lange schon nicht mehr so eindeutig getrennt, wie es mal früher war. Früher war das ganz klar, Schlager sind U-Musik und Klassik, das ist ernste Musik, E-Musik. Aber schon, wenn ich dann sowas mir angucke, wie zum Beispiel Filmmusik, das sind häufig orchestrale Werke, was weiß ich, London Symphony Orchestra und andere eigene Kompositionen für einen individuellen Film in dem Sinne. Das ist im Prinzip sowas wie Semi-Klassik, das ist Modern Klassik. Das ist mit Sicherheit in der Herstellung genauso teuer. Aber viel lange Zeit in den Katalogen der Musikindustrie ganz einfach unter U-Musik, weil war halt nicht traditionelle Klassik. Also das heißt, insofern weiß ich nicht genau, wie diese Sachen so herkommen. Eine weitere Sache ist wir haben jetzt darüber geredet, wie das ist bei der GEMA, wenn ich etwas in einem Geschäft spielen lasse oder in einem Radiosender. Nochmal ganz kurz für die Musik, die wir hier spielen, da bemühen wir uns eigentlich immer, möglichst nur Creative Commons Musik zu spielen. Darauf kommen wir später nochmal. Also welche, die möglichst nicht unter GEMA-Gebühr steht, damit wir gerade eben solche Abgaben nicht zu zahlen hätten. Aber dazu vielleicht später noch mal etwas mehr.
Ja, Musik?
Nein? Noch ein, zwei Sachen vielleicht.
Zu GEMA?
Zu GEMA. Also wir hatten jetzt geredet darüber, wie das ist, wenn ich in einer Firma im Prinzip so eine Pauschale abgeben muss, in dem Sinne. Wenn ich jetzt Privatkopien mache, zum Beispiel auf Musikkassette oder auf eine gebrannte CD, dann läuft es meistens so ab, dass man für den Rohling, für das Medium eine gewisse Gebühr zu zahlen hat, dass man dann quasi schon mit einrechnet, dass da irgendwelche Musik drauf gespielt wird, egal ob ich es nachher dafür benutze oder nicht. So ist zum Beispiel bei einem CD oder einem DVD-Rohling eine gewisse Abgabe, ich glaube von 8,7 Cent pro Stunde Aufzeichnungskapazität mit drauf, im Prinzip auf dem Rohling. Bei Musikkassetten war das ähnlich. Und naja, auf der anderen Seite müssen wir vielleicht mal unterscheiden, es gibt so reine Audio-CDs und reine Daten-CDs, die teilweise verkauft werden. Da ist dann genau dieser preisliche Unterschied, diese Abgabe mit drin. Natürlich lässt sich nicht so richtig unterscheiden, was ich nachher auf die Dinger drauf tue. Also insofern alles ein bisschen merkwürdig. Und ich würde sagen, an dem Punkt machen wir jetzt doch nochmal Musik. Ja, hier ist wieder Def Radio und heutiges Thema ist Urheberrecht. Und jetzt, vorhin hatten wir etwas über die GEMA erzählt und vielleicht noch so viel als Nachtrag: Das, was nachher bei so einer CD oder so einem einzelnen Titel von so einer CD am Ende für den Künstler rauskommt, das ist im Centbetrag letztendlich. Also da bleibt letztendlich nicht viel übrig. Da geht so und so viel erstmal auf die verschiedenen Händler rum und dann der Verwaltungsapparat der GEMA selbst. Und wie gesagt, was beim Künstler rauskommt, ist vielleicht jetzt nicht gerade berauschend. Das macht mehr oder weniger nachher die Masse durch die vielen verkauften Stücke in dem Sinne.
Ah, ist das dann wie UNICEF? Obwohl, lassen wir das.
Naja, dann ist vielleicht mal die Frage, was ist jetzt mit GEMA-freier Musik in dem Sinne? Das wäre jetzt in dem Sinne erstmal Musik, für deren Nutzung ein Benutzer keine Lizenzgebühr jetzt an diese Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte zahlen muss. Also nicht an die GEMA, sondern das wird erst einmal irgendwie anders verrechnet. Und da ist jetzt auch wieder erstmal zu unterscheiden zwischen kommerzieller GEMA-freier Musik und ja, in dem Sinne dann so ganz freier Musik oder anderen Konzepten in dem Sinne, Lizenzkonzepten. Und bei kommerzieller GEMA-freier Musik ist erstmal zu sagen, die GEMA geht erstmal davon aus, dass im Prinzip jeder Komponist einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA hätte. Und also das ist einfach so häufig der Fall, dass man das eigentlich so als pauschale Vermutung hat in dem Sinne. Dieser Wahrnehmungsvertrag ist in dem Sinne dann auch personenbezogen geschlossen. Danach ist dann auch die GEMA mehr oder weniger für alle Werke dieses Komponisten verantworten. Also sie ist berechtigt, dann die Tantiemen für alle diese Werke einzuziehen. Wenn jetzt im Prinzip ein Künstler im Prinzip für irgendein bestimmtes Stück nicht möchte, dass die GEMA dafür was einzieht, dann ist das in dem Sinne erstmal gar nicht so einfach. Ich glaube, er muss letztendlich, wenn er es nicht mehr möchte, quasi aus diesem Club nachher austreten. Aber so Ausnahmebedingungen, die gibt es in dem Sinne dann eher nicht. Das heißt, du kannst dich eigentlich als Künstler nur entscheiden, willst du es über die GEMA machen oder nicht?
Aber du musst dich entscheiden.
Du musst dich mehr oder weniger entscheiden.
Also theoretisch vom Gesetz her nicht, aber so wie die GEMA handelt, schon.
Also vom Gesetz her ist die GEMA in dem Sinne nicht als das Nonplusultra und die einzig selig machende Wahrheit in dem Sinne eingesetzt, aber praktisch, so wie die GEMA verfährt, verfährt sie dann im Prinzip eigentlich für alle Sachen, weil sie das irgendwann nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Es ist durchaus für den Künstler natürlich möglich, dass er auf die GEMA verzichtet, dass er sagt, ich möchte das selber regeln in dem Sinne, mit den Einzelkunden in dem Sinne. Es gibt unter anderem auch Websites, auf denen man zugreifen kann auf Musik, die da zur Verfügung gestellt wird von bestimmten Künstlern. Da kann man Probe hören in dem Sinne, muss dann gewisse Abgaben zahlen, je nachdem, ob man es privat oder ob man es gewerblich nutzen möchte und dann für geschätzt, wie großes Publikum in dem Sinne und wie oft. Da zahlt man dann entsprechend unterschiedliche Lizenzen mehr oder weniger, bevor man dieses Werk dann downloaden kann. Andere Modell wäre in dem Sinne die ganz freie Musik zum Beispiel. Das ist Musik, die jetzt in dem Sinne sich ja an so einem ähnlichen Modell wie die GPL, die GNU Public License im Softwarebereich orientiert. Da entfallen erstmal ebenfalls keine GEMA-Gebühren. Und in dem Sinne auch jetzt keine sogenannten Buy-out-Pauschalen, dass ich jetzt im Prinzip die erst mir erkaufen muss, um sie runterzuladen. Das ist dann Musik, die eher in dem Sinne gänzlich als freie, kostenfreie, für die kostenfreie Nutzung gedacht ist. Bevor wir auf die eingehen, würde ich sagen, machen wir auch nochmal wieder ein bisschen Musik.
Gut, machen wir das.
Ja, hier ist wieder Radio Free FM mit Def Radio und heutiges Thema ist Urheberrechte und wir waren jetzt gerade, ja, ein bisschen haben wir geredet über freie Musik und jetzt kommen wir langsam mal zum Thema Creative Commons. Also, wie schon gesagt, wenn man seine Musik frei veröffentlichen möchte, in dem Sinne, und man hat andererseits noch irgendeinen Vertrag mit der GEMA, dann schließt sich das eigentlich miteinander aus. Also wenn ich bei der GEMA einen Vertrag habe, die lässt das nicht zu, dass man auch auf eine andere Art als über sie jetzt die Eintreibung seiner Gebühren, seiner Tantiemen für sein Werk im Prinzip unternimmt. Wenn man in dem Sinne Also es gibt verschiedene andere Lizenzmodelle, die man machen kann. Also zum Beispiel gibt es da ein Lizenzmodell, das sich im Prinzip an der GPL orientiert. Wenn man im Prinzip als Künstler im Prinzip seine Musik im Prinzip unter Creative Commons Lizenz anbieten, dann hat man im Prinzip eine Lizenzform, mit der man das unwiderruflich eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und hat festgelegt, dass man für sein Werk für alle Zeiten im Prinzip auf den Anspruch einer Vergütung verzichtet. Und zwar für die gesamte Schutzdauer. Die Schutzdauer im Prinzip bei einem urheberrechtlichen Werk, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, die ist, ich glaube, derzeit bis zu 70 Jahre nach Ableben des Künstlers.
Hui.
Also
danach kann er eh nicht mehr vergütet werden. Er nicht.
Ja, die Erben natürlich. Also erstmal zur gesamten Lebenszeit des Künstlers und danach dann die Erben im Prinzip noch, haben noch so und so lange einen Schutz in dem Sinne. Zur Creative Commons oder was weiß ich. Nein, erstmal, wenn ich also jetzt im Prinzip meine Werke unter Creative Commons gestellt habe, dann und bin dann irgendwie nochmal bei der GEMA, dann hat diese keine Möglichkeit, später zum Beispiel für diese Werke irgendetwas einzutreiben. Umgekehrt, wer GEMA-Mitglied bereits ist, der hat im Prinzip die Nutzungsrechte alleine der GEMA übertragen und der kann im Prinzip erst, nachdem er bei der GEMA gekündigt hat, zum Beispiel ein Werk der Creative Commons Lizenz im Prinzip übertragen. Einzelne Werke das unter die Creative Commons zu stellen, das erlaubt in dem Sinne die GEMA nicht ihren Mitgliedern. Ja, die Creative Commons in dem Sinne ist ein bisschen zu unterscheiden eigentlich zu einem solchen Lizenzmodell wie der GPL. Die GPL ist eigentlich nur eine einzelne Warengattung in dem Sinne zugeschrieben. Das ist in dem Sinne halt Software. Die Creative Commons ist eigentlich dazu designed, dass sie mehrere Warengattungen in dem Sinne, während verschiedenen Arten von Werken, zum Beispiel Texten, Bildern, Musikstücken, Nutzungsrechte für die Öffentlichkeit einräumen kann. Des Weiteren ist es nicht so ein pauschaler Block, dass ich da so einen großen Lizenzvertrag jetzt in dem Sinne habe, sondern es ist mehr eine Art Bausteinprinzip, dass man relativ flexibel die Art dessen, was ich von dem Benutzer verlange, in dem Sinne zusammenstellen kann. Also dazu, das kann man sich vorstellen wie einen Haufen von Entscheidungsfragen. Das ist im Wesentlichen eigentlich sowas wie, soll der Urheber immer genannt werden, wenn das Stück gespielt wird oder wenn das Bild gezeigt wird? Ist eine kommerzielle Nutzung grundsätzlich erlaubt oder nicht erlaubt? Sind Veränderungen erlaubt? Und wenn ja, dann normalerweise nur bei Verwendung derselben Lizenz. Und entsprechend, wie gesagt, kann man sich aus diesen Bausteinen, je nach Ja-Nein-Antworten im Prinzip nach Belieben eigentlich zusammenstellen, was jetzt eigentlich für dieses Stück erlaubt oder für dieses Werk erlaubt oder nicht erlaubt sein soll.
So, dass man sich nicht in die Materie einarbeiten muss.
Ja, so in der Art, dass das im Prinzip so pauschal geregelt ist. Das war im Prinzip Creative Commons der ersten Version. Mittlerweile gibt es davon auch wieder ein Update. Also man kann es. Ja. Nach dieser Creative Commons der Version 2 ist zum Beispiel jetzt die Nennung des Autors immer Pflicht. Und man kann des Weiteren jetzt bestimmte Kombinationen aus diesen Rechten in dem Sinne auch nur noch ankreuzen, in dem Sinne. Also dazu gehört, also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur die Namensnennung haben oder ich will die Namensnennung und die Weitergabe unter gleichen Bedingungen oder ich will die Namensnennung und keine Weiterverarbeitung oder Namensnennung und nicht kommerziell oder Namensnennung und nicht kommerziell und unter Weitergabe gleicher Bedingungen oder Namensnennung nicht kommerziell und keine Bearbeitung oder was, weil das sind so die Kombinationen, die jetzt noch möglich sind. Während ich vorher so an die Größenordnung 12 Kombinationen machen konnte in dem Sinne, kann ich jetzt noch 6 machen in dem Sinne. Ja, das mal so ganz grob zur Creative Commons. Sicherlich ließe sich eine ganze Menge mehr darüber sagen.
War Public Domain da jetzt auch drin?
Public Domain wäre jetzt nach der Creative Commons 1 im Prinzip möglich gewesen, indem ich jetzt einfach gesagt habe, ich sage, es ist alles erlaubt, du musst auch den Namen des Autors nicht nennen. Wenn ich im Prinzip alles freistelle, in dem Sinne, wäre das im Prinzip dann Public Domain. Nur dann sagt man wohl, dann kann ich es auch gleich Public Domain machen. Das hat man wohl von daher, also sprich unter den Public Domain Anspruch geben. Public Domain heißt öffentliches Gut. Und ja, hat das dann wohl aus der Creative Commons, zumindest in den neueren Versionen, wohl rausgenommen.
Hm. Wobei das ja, glaube ich, Deutschland gar nicht richtig möglich ist, weil man ja immer Rechteinhaber ist und das auch gar nicht richtig los wird.
Ja, aber wie gesagt, die Nutzungsrechte. Also ich kann sagen, dieses Werk stelle ich der Allgemeinheit zur Verfügung in dem Sinne. Und ich verzichte darauf, je wieder dafür vergütet zu werden. Ich verzichte darauf, dass man mich als Namensquelle oder was weiß ich nennen muss. Ich verzichte darauf, zu verbieten, dass man irgendwo es weiterverarbeiten darf oder sowas. Ich verzichte eventuell sogar darauf, dass man es irgendwie ja zerstört oder was weiß ich.
Ja.
Ja, dann wäre vielleicht noch eine. Ja, uns geht so langsam die Zeit aus.
Ja gut, wenn nach uns keiner kommt, können wir ein bisschen länger machen.
Ja, ich glaube, da sind die nicht so richtig begeistert drüber.
Okay.
Vielleicht noch ein paar Dinge so zum zusammenfassen. Wer jetzt gegen Urheber Rechts Dinge verstößt in dem Sinne, kann abgemahnt werden. Wer zum Beispiel jetzt unerlaubt Texte, Bilder, Fotos im Internet verwendet oder urheberrechtlich geschützte Videos oder Musiktitel an einer Tauschpause oder sowas handeln, der kann über Anwälte, was weiß ich, Abmahnungen kriegen. Solche Abmahnschreiben, ja, die gehen in der Regel erstmal einer Strafanzeige voraus. Und einerseits wird der Empfänger dabei aufgefordert, das geschützte Material umgehend zu entfernen und natürlich auch eine Unterlassungserklärung für die Zukunft abzugeben. Und in dieser Unterlassungserklärung verpflichtet sich dann dieser Erklärende, solche urheberrechtsverletzenden Handlungen in Zukunft immer zu verlassen. Und solch eine Unterlassungserklärung hat immerhin 30 Jahre Gültigkeit.
Hm. gibt es bestimmt auch wieder eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren, wobei sowas ja eigentlich nicht nötig wäre.
Naja, falls man nun eine solche Unterlassungserklärung nicht abgibt, droht zumindest mal ein Gerichtsverfahren. Und bereits die Abmahnung selbst verursacht im Allgemeinen eigentlich relativ hohe Kosten.
Ja, sonst würden wir ja nicht machen.
Nein, alleine das Verfahren in dem Sinne ist schon teuer. Allerdings die Kosten, die man in einem Gerichtsverfahren in dem Sinne hätte, sind im Allgemeinen wesentlich höher. Es gibt teilweise Empfehlungen, was man machen soll, wenn man mal so eine Abmahnung kriegt. Darunter fällt möglicherweise, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so breit treten soll, also eigentlich mal nicht wirklich zu sagen, dass man Urheberrechtsverletzungen begangen hat, und sowas würde ich eigentlich auch niemals tun. Und insofern, ja, was weiß ich, kann es sich da eigentlich nur um ein Missverständnis gehandelt haben. Aber ob man damit durchkommt, das ist sehr, sehr natürlich die Frage. Grundsätzlich, was ist erlaubt? Das Urheberschutzgesetz erlaubt mal grundsätzlich eine einzelne Kopie. Alleine privaten Gebrauch. Und genauso ist es eigentlich beim Mitschnitt von Funk- und Fernsehsendungen. Das ist zum privaten Gebrauch erstmal gestattet. Die Kopie von Büchern und Zeitschriften in dem Sinne unterliegt dabei, sagen wir mal, einem besonderen Schutz. In kleinen Teilen darf man im Prinzip daraus irgendetwas kopieren und zitieren. Aber in dem Sinne ist, sagen wir mal, eine Gesamtkopie ist in dem Sinne eigentlich nur dann zulässig, wenn ich an den Verlag, an den Autor im Prinzip schreibe, ob das in Ordnung geht. Oder wenn das Werk, sagen wir mal, seit mindestens 2 Jahren vergriffen ist. In anderen Fällen braucht man auf jeden Fall eigentlich die Erlaubnis des Urhebers. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, machen wir noch mal Musik. Und danach geht's dann weiter. Der Kollege ist schon da.
Jawohl.
Mit Alternative Crash, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Das ist richtig.
Ja. Ha. Und ja, ich glaube, wir können uns gleich verabschieden, Tobi.
Okay, wir verabschieden uns dann schon mal.
Bis zum nächsten Mal.
In 14 Tagen dann wieder mit Dev Radio.
Und vielleicht erzählen wir euch da, wie man schon aus 5 Kilogramm Internet eine kleine Bombe bauen kann.
Oh, ist das eine kritische Masse, 5 Kilogramm?
Ja, aber die Halbwertszeit ist hoch. Gut, auf jeden Fall. Schönes Wochenende und auf Wiedersehen.
Tschüss.